dünne Spinge.
Hi, Stefan.
Ding dong, back again.
Ich muss ein Geständnis loswerden.
Du warst es? Nein, was hast du gemacht?
Ich bin verliebt.
Ehrlich?
Verliebt ist vielleicht zu viel des Guten. Sag mal so, ich bin in einen Charakter verliebt.
Ja, und den brauchst du auch unbedingt.
Und du weißt, worauf ich hinaus will. Wir haben heute nämlich ein geiles Thema, was eine unendliche Breite hat und mich eigentlich in meiner ganzen Fernseh-, Film- und Kino-Vergangenheit begleitet hat. Aber möchtest du uns kurz unsere ZuhörerInnen teilhaben lassen, was wir uns durchgebinged haben?
Wir sind in die gute alte Welt von Bram Stoker ab- und aufgestiegen und haben uns der Netflix-Serie Dracula hingegeben. Ein altbekanntes Thema, ein schon öfters verfilmtes und genutztes und ausgebeutetes Thema in jeglicher Hinsicht. Und tatsächlich, als du es vorschlugst, war ich mir gar nicht so richtig sicher. Dracula, ehrlich. Und dann fand ich es total mega. Wir haben uns Dracula angeschaut und wollen heute einfach mal drüber sprechen.
Ja, und das ist, oder genau das, und es ist ja gar nicht mal so eine echte reine, es ist keine Netflix-Production im klassischen Sinne, sondern es ist echt eine von der BBC in Kooperation. Also dann war das Besondere für mich daran, dass ich jetzt gar nicht so dieses, so diesen Netflix-Style, weißt du, wo alles auch schön brav gegendert ist und alles toll ist, sondern es war einfach mal so ein, es war sehr britisch, fand ich tatsächlich in seinem ganzen
Look. Also ich höre erneut raus. Entschuldigung, nur als Randnotiz, ich höre direkt raus, das bin ich durchgegendert und der Papst ist plötzlich eine schwarze Frau, das ist nicht so dein Ding.
Ja,
nein,
du hängst per se, jeder soll alles machen, das ist ja, weil es in meinem Selbstverständnis so ist, ja, dass ob Männlein, Weiblein, bunt kariert und wer wen mag, ist mir alles wirklich wurscht. Ich finde halt nur nicht, dass man das übertreiben soll im Sinne von, das ist so wie Pflichtbesetzung im Vorstand mit Frauenquote. Immer wenn du es per se aufgesetzt machst, ist es nicht mehr echt. Ja, ich weiß, dass es bei manchen Sachen ein bisschen Nachdruck braucht, das weiß ich, und diese LGBTQI-Gemeinde braucht Unterstützung, ohne Frage. Aber wir steigen ja hart ein. Ist wichtig, aber ich finde, wenn es halt anfängt, dass der Papst eine schwarze Frau ist, ja, oder James Bond plötzlich schwarz ist. Nee, es ist ein weißer britischer Agent.
So, ist das noch so? Da darfst so.
Also, oder hat es einfach Grenzen und da macht es dann irgendwo keinen Sinn mehr und da hört dann auch mein Verständnis auf, weil dann tut es der Sache keinen Mehrwert stiften. Und das ist, jetzt spricht natürlich die Community, die sagt, ja, es soll eben gar keine Rolle spielen, was es ist. Sieht die schwarze Päpstin gar nicht als schwarze Päpstin, sondern sieht sie als Päpstin irgendwas an. Ja, und aber nee. Ja,
da bin ich ganz bei dir. Da möchte ich, an der Stelle möchte ich auch unterhalten werden. Das muss nicht zwingend politisch korrekt sein. Ich sah letztens irgendeine Serie, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, irgendeine deutsche Serie, wo es um den Beginn des Hip-Hops in Deutschland ging. Und da war im Vorfeld geschrieben, Achtung, also es war, glaube ich, auch eine Netflix-Serie, Achtung, diese Serie ist nicht politisch korrekt. Hier werden Ausländer ausgegrenzt. Hier fallen noch manchmal fiese Wörter. Das war aber damals so. Alles andere wäre einfach gelogen gewesen. Das ist nicht richtig und nicht gut, aber es war der Zeitgeist, den wollen wir darstellen. Also, lass uns über Dracula sprechen. Es war keine
Kommen wir zurück Frau, was zu Dracula. Wäre auch wurscht gewesen. Aber
der hat auch einen Schwarzen vernascht.
Unter anderem, ja. Aber das ist der zweite. Es sind nur drei Teile tatsächlich. Das war ja auch eigentlich das Gute daran, dass wir es relativ zeitnah haben geschafft, auch wegzufressen. Allerdings eine Folge auch durch das Sport. Das sind keine 45-Minuten-Folgen, ne, sondern die sind schon Filmlänge jeweils. Ich finde es sehr cool aufgebaut, die drei Episoden. Die eine so richtig in der Vergangenheit. Ja, was war damals 1800 irgendwas oder noch, weiß nicht, darf ich jetzt vergessen. Das zweite dann auf diesem Schiff, dieses Übersetzen, was ja fast schon was geil. Von so ein bisschen, ja, ich hatte da so Hercule Poirot, weißt du, so, wir wussten zwar, was da ist, aber es hatte was von Kammerspiel. Weil es alles auf diesem begrenzten Raum stattfand, das fand ich mega. Und dann der dritte, dieser irre Übergang, ich will es jetzt nicht zu viel schon vorwegnehmen, in diesem dritten Teil, wo du ja auch gesagt hast, ich war voll geflasht von diesem Übergang in die Gegenwart. Und das fand ich einfach galaktisch gelungen. Aber Dracula zurück. Was ist die Ursprungsstory? Dracula, Bram Stoker.
Kenne ich nicht auswendig, soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich meine, meinen letzten Dracula, also wann ich eine der älteren Dracula-Verfilmungen gesehen hatte, irgendwann mit dir zu Hause, Und das ist, das war halt, was? Bestimmt habe ich dazwischen, ja, hier so, ich bin, hatte auch diese Ausrutscher mit Dracula Untold und ach, was es da nicht alles gab, aber es war alles nicht cool.
Untold bin ich, finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil das ist auch das, was mir an diesem so gut gefällt. Du erkennst auf der einen Seite, dass es irgendwie sich in dieser Bram Stoker, in dieser klassischen Welt bewegt, ja, wo der Graf auf seine, in Transsilvanien, ja, in Rumänien, da jemand zu Besuch bekommt, wie der Typ ihm quasi, wie er sich den zum Sklaven macht, kurz gebunden, und wie er dann das in die Welt trägt und dann was erlebt. Aber das verbindet das alles so schön. Untold war ja, wenn du so willst, eigentlich so ein Prequel, ne, zu Dracula. Wie ist er überhaupt Dracula geworden?
So. Ja, das und war den Schlachtepos.
Ja, und den fand ich auch wirklich cool. Also, der hat mir auch gut gefallen. Ja, ich dachte jetzt, du sagst sowas ganz Übles wie hieß der hier mit diesem, George Hamilton hier, was so eine Komödie war. Ich glaube, hier Liebe mit Biss, jetzt habe ich's. Liebe mit Biss ist das Ding.
Ja. Oh, sowas habe ich gar nicht gedacht.
Die ganzen üblen Sachen habe ich ja alles geguckt. Oder Christopher Lee, du assoziierst ja eigentlich diese ganzen alten, Entschuldigung, liebe Zuhörerin, alten Säcke mit Dracula, ja. So, weil es halt damals mal so verfilmt wurde, hier Bela Lugosi und wie sie alle hießen, diese ganzen alten Typen. Boah,
was du alles weißt.
Ja, weil ich, das ist wirklich meine Welt, da bin ich echt fit. Und das
halt gar nicht, das habe ich da gemerkt.
Und das ist halt alles, spiegelt sich alles so toll wieder. Ich finde das so konsequent fortgeschrieben. Es ist sehr blutrünstig, muss man sagen. Es geht echt ab. Aber es sind so unfassbar geile Szenen, wie am Anfang, wie der, also das ist ja quasi der, ja, den er sich zum Sklaven macht, ne, der Jonathan Harker. Wie er, der, also es ist ja der Anwalt, der ihn auf seiner Burg besucht und was für ihn klären soll. Und dann läuft doch später über sein Auge diese Fliege. Ekelhaft. Und du siehst das, also einmal aus der Perspektive von den zwei Klosterschwestern, die ihn da befragen, wie die ihn sehen, wie das Ding übers Auge läuft, genau genommen, das sogar reinläuft später. Ja. Und zwischendurch siehst du es aber noch vorher aus einer Szene, wie die Fliege über die Kamera läuft, weil du aus seiner Brille guckst. Boah, das finde ich so ein krasses Ding.
Ich unterteile die Serie in Teil 1 und Teil, also Staffel, Entschuldigung, Episode 1 und 2, okay, und auch noch 3. Und Teil 1 und 2 umreißt für mich am allerbesten mit No Excuses. No Excuses, da wird einfach konsequent, hart das Dracula-Leben dargestellt, wie er aus tiefster innerer Überzeugung das Richtige zu tun, das ihm Zustehende zu konsumieren, einfach wegschnabuliert noch und nöcher, wo sich immer mal hier so dieser Keim der Hoffnung, vielleicht lässt er jetzt, ich habe jetzt keine konkreten Namen, aber vielleicht lässt er den einen oder anderen jetzt irgendwie davon kommen. Nein, das ist nicht diskutabel, das ist nie eine Option gewesen, die sind alle mein Futter. Wenn ich den verplant habe, dann ist der mir.
Und dazu gehört mein Lieblingszitat, das ist das Einstiegszitat im zweiten Teil. Er sitzt ja dann mit Agatha, so heißt er meine Liebe in diesem Film, das ist die Ordensschwester, sitzt er und berichtet ihr ja davon. So, und dann sagt er zu ihr, also er will von dem Schiff auf der Fahrt berichten, und sagt dann aber, naja, aber bitte, sie soll sich in keinen der Protagonisten zu sehr ins Herz schließen. Das finde ich. Das beschreibt genau, was du gesagt hast. Sie werden alle mehr oder weniger Futter.
Sie sind alle Mittel zum Zweck. Sie sind alle vorherbestimmt. Dracula hat das gesamte Ding von Anfang an genauso in seinem Kopf gehabt, dass es so ablaufen soll. Es lief scheinbar exakt so ab, wie er das geplant hatte. Da war nichts zufällig und aus Versehen. Das war einfach ein von A bis Z ein perfides Spiel von Dracula geplant und genossen. Seine einzige unberechenbare Komponente ist Agatha. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Agatha, für mich braucht die diese Serie Agatha.
Unbedingt, unbedingt.
Sie, keine Chance, so eine super, 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 super coole Rolle. Auch gespielt von Dolly Wells, die ich gar nicht kenne, muss ich auch dazu sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert, das sagte mir alles nichts. So geil in diesem holländischen oder niederländischen Akzent.
Ja,
das passt einfach so unfassbar gut. Ihre wissende oder augure, fast schon herablassende Haltung. Ich habe Wissenschaft in mir. Ich weiß zu weiten Teilen schon, wie du funktionierst. Ich werde das gegen dich benutzen. Und ich sag's dir auch noch, dass ich das gegen dich benutze. Du hast in mir jemanden, der sagt, stopp, ich weiß, wie es läuft. So cool, so unfassbar.
Ja, dieser ganze, in allen Teilen ist genau das, was du sagst. Das war auch für mich das Highlight eigentlich in dieser Serie. Die Dialoge zwischen Agatha und Dracula. wie die sich da die regelrecht gebettelt haben. Ja, er gerade in den ersten beiden Folgen, du hast es schon gesagt, wirklich aus dieser, das steht mir zu. Und sie, man darf sie ein bisschen wegnehmen, eine geborene Van Helsing, die Dracula-Kenner werden wissen, was ich meine, ist sie aus dieser wissenden Funktion heraus oder in den glaubenden Wissen, wie er tickt und was sein Problem ist oder warum er so tickt, also ist super und auch schlau. Und das passt irgendwie so gar nicht zu diesem Weltbild, was sie ja mit ihrer Nonnenkutte, nennt man das Kutte bei Nonnen? Nee, das nennt man anders. In ihrer Nonnentracht darstellt. Das passt irgendwie nicht so, aber es ist einfach, wie du sagst, perfekt gemacht. Ich finde sie auch toll. Und was ich aber immer wieder zu Dracula, nur noch um diesen, weil diesen Namen waren, jetzt sehen wir natürlich das als Zuschauer dieser Fiktion Graf Dracula. So, aber immer in den Filmen, das ist ja eigentlich in allen Dracula-Filmen so, stellt er sich ja ganz selbstverständlich den Leuten vor: Guten Tag, mein Name ist Graf Dracula. Und denke ich immer so: Dracula, Vampir, warum reagiert da keiner? Ja, nee, klar, weil es ja nur sein Name ist. Ja, wir wissen, Dracula ist ein Vampir. Und das ist so cool, weil der so dieses Selbstverständnis Dracula sich nennt. Ich finde das irgendwie so geil.
Ja, das stimmt. Es gibt keine Decknamen. Es sollten eigentlich alle zusammenzucken und wegrennen, wenn sie den Namen
haben.
Aber nein, dort ist das nicht so. Übrigens, wenn wir gerade bei der Rolle Dracula sind, der Darsteller, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Klaas Bang, ich glaube Däne oder irgendwie sowas skandinavischen Ursprungs, ich glaube Däne. Weißt du, dass er in unfassbar vielen deutschen Verfilmungen, ich sage jetzt alles nur falsch, aber das Format Traumschiff und Co.
Und ja, da hat er auch eine Brücke mitgespielt, ja.
Hab ich nicht gewusst, hätte ich auch nicht zuordnen können, sehr, sehr witzig. Und
ich war am Anfang von ihm verstört, weil er mir erstmal auf den ersten Blick irgendwie, wirkte er tatsächlich für mich, ich dachte, er ist falsch besetzt.
Weil zu geleckt vielleicht?
Ja, ich wollte aristokratisch sagen, aber er hat zu geleckt, ja, er war irgendwie, der hatte eher so eine Bond-Manier, weil wir es vorhin ja hatten, als so ein Dracula, ja, so Dracula ist verschlagen und, also in meiner Welt, das war er überhaupt nicht, ja, er war, wie du sagst, kühl, berechnet, hat einen klaren Plan gehabt, wusste aus seinem Weltbild, was ihm zusteht. Ich war bei ihm am Anfang, das war echt mein Störer. Deshalb habe ich die Serie vor langer Zeit mal geguckt. Hat mir der erste Teil nicht gefallen, weil er mich so nervte. Und dann aber beim zweiten, dritten Mal gucken, habe ich mich halt in die Agatha verschaut und dann kam ich halt nicht mehr davon los.
Ja, wollen wir uns mal über die einzelnen Episoden so ein bisschen,
weil
die
sind sehr gern
wert, thematisch dann doch voneinander getrennt, so ein bisschen ineinandergreifend, aber wenn es hart auf hart kommt, dann könntet ihr auch getrennt voneinander gucken und es würde funktionieren, aber nein, die sind natürlich zueinander gehörig, es gibt keine Story-Abhängigkeit, die greifen ineinander, aber man braucht sie nicht.
Lass es starten. Erste Folge.
Ja. Erste Folge, wunderbarstes, ekelhaftes, transsilvanisches Mittelalter oder wahrscheinlich viele Jahrhunderte davor noch. Super geil. Ich mochte von Anfang an die erzeugte Stimmung in dieser Episode, was ja damit beginnt, ich habe den Namen leider nicht drauf, mit dem Anwalt, der aus Großbritannien da angereist
Jonathan
war.
Harker.
Jonathan Harker. Harker. Mhm. Ach ja, genau, Johnny, nur meine Freundin
nennt
mich Johnny. Ja.
Genau.
Dracula jetzt auch. wie er dort anreist, noch frohen Mutes, so ein bisschen britischer Verblendetheit, was ihn da wohl erwartet. Ich glaube, es sollte irgendwelche Geschäfte, also eigentlich ging es da um das Übertragen von Besitz.
Was ja, halt Testament, Sortiererei.
Irgendwie.
Echten Juristenscheiß.
Echten Juristenscheiß, genau. Er hat frohen Mutes angereist und auch sich hat einfach gar nicht beeindrucken lassen von dieser Szenerie, die ihn da erwartete. Der Kutscher, der nicht mit ihm sprach, sondern nur so mit Augen blinzelte, also mit mystisch silber leuchtenden Augen. Eine Burg, gruseliger könnte sie gar nicht sein. Eine richtige, schöne, ehrliche Dracula-Burg. Und Dracula selber schon in einer seiner Phasen, wo er quasi schon lange kein frisches Blut mehr hatte, also deutlich überaltert, im Geiste natürlich völlig dabei, aber körperlich ja geschunden und zerfallen und ein Schatten seines späteren Selbst. Und
optisch.
Also seine Idee war halt, sich diesen Anwalt zu holen, um ihn auszulutschen, um sich an ihn zu nähern. Es ist aber finde ich auch ein interessanter Aspekt. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Dracula-Filmen auch so ist, weil ich kenne sie auch einfach nicht gut genug, dass es ja eben nicht nur über die Nahrungsaufnahme im Sinne von ich überlebe und nähre mich, sondern ich möchte auch dich, dein Wissen, dein Charakter, dein Wesen.
Ah, jetzt nimmst du ein Ding vorweg, was mich tatsächlich ein der Schlüsselpunkte in diesen ganzen drei Folgen das ist eigentlich geil, war. Oder? Dass der und im zweiten noch viel mehr, oder kommen wir gleich, dass tatsächlich diese Wissensaufnahme im Vordergrund steht für ihn.
Kulturell Wissen, Art und Weise mit aufzusaugen.
Lass uns den nochmal im zweiten Teil aufnehmen, weil der passt ja super hin.
Der spielt das eine große Rolle. Naja, und im Großen und Ganzen dann die Misere beginnt. Er wird angenagt und ausgelutscht, und also der Rechtsanwalt, und findet Johnny und findet dann so nach und nach heraus, wie ihm geschieht. So,
und da ist es eigentlich schon würde ich mit drauf springen, weil da gefällt mir so gut. Und zwar diese gegenläufige Entwicklung. Zum einen, wie Johnny echt abbaut körperlich, immer mehr Erkenntnis kriegt. Und im Gegenzug der Graf wieder erstarkt und immer jünger wird und plötzlich auch ein feines Oxford-Englisch spricht, und ganz alles schön sauber ist. Und in dieser ersten Episode, oder in diesem ersten Teil dieser Trilogie, ist, finde ich, diese Wiedererkennung zu diesem. Also der heißt tatsächlich Bram Stoker's Dracula. Das ist aus meiner Sicht die beste von aller Verfilmungen mit Gary Oldman und Ken Reeves und diese ganze Geschichte. Monica Bellucci nicht zu vergessen. Da drinnen, ich muss immer diese Querschläge machen, und wirklich mit dieser Burg und wie der Anwalt dort ist, das ist ja genau die Story, die dann in Bram Stoker's Dracula so breitgetreten wird. Also habe ich mal nur einen Writer gesagt gehabt? Nein, ne? Und dieses.
Ich glaube, die erste Episode ist auch am nächsten am Buch dran.
Ja, total. Das war auch mein erster Gedanke. Oh, da habe ich so voll diesen. Das kriege ich übereinander. Und obwohl es weniger cineastisch, also opulent gemacht ist, als jetzt der große Film, Dracula, ist es so gut und so nah an diesem. Ich habe mir notiert, es ist die Wiedererkennung, so echt den Bram Stoker-Film. Ist einfach absolut super gelungen. Also kann ich dir nur beipflichten. Ja. Das ist eigentlich der urigste Dracula-Teil in diesen drei Teilen.
Genau, da ist eine echte Zeitreise, das erkennt man wieder. Da fühlt man sich direkt wohl, egal ob man das Buch gelesen hat oder eine der anderen besseren, dem Original nahen, oder dem Buch nahen Verfilmung gesehen hat. Was Bildsprache, was Story angeht, da gibt es einen super hohen Wiedererkennungswert. Das empfand ich auch so. Es wurde jetzt gar nicht so sehr mit Special Effects da hausiert, aber ich fühlte mich für eine Serie sehr, sehr, sehr abgeholt. Es fühlte sich sehr, sehr stimmig für mich an. Ich konnte da in diese Szenerie emotional sehr eintauchen. Das passte für mich. Da hat mir nichts gefehlt.
Ja, also teile ich, weil die einfach die Story gut gemacht war und weil die Masken auch fand ich gut waren. Ja, und die wenigen Effekte, die Schlag und Fliege und so, die waren gut gemacht. Wo ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, aber das ist vielleicht auch ein bisschen dieses verwöhnte CGI-Ding, was man heute hat, dass man noch mehr diese Übergänge sieht oder wie er dann später mit diesem Wolf und diesen, also er sich ja quasi aus dem Wolf schält, um jetzt mal so eine Szene rauszunehmen vor dem Kloster.
Er zieht sich den Wolf aus.
Ja, das würde man heutzutage irgendwie, das würde man, was heißt, mit höheren Budgets würde man das einfach. Ich finde, detaillierter ausgestalten und besser zeigen, Aber die Ideen aber, die da drin umgesetzt waren, fand ich schon, die waren auch gruselig. Also die waren durchaus erschreckend gemacht. Aber das war eigentlich die Überleitung zu der Szene vor dem Klostertor.
Ja, was für ein Bruch letztendlich auch.
Ja.
Bis dahin war es Draculas Apostroph S Game. Alles so, wie er es das vorgestellt hatte. Und plötzlich Auftritt, bam, Agatha. Alles läuft anders. Draculas Plan, also vielleicht war es ja auch, nein, ich glaube nicht. Plötzlich ist da eine wissende, also ich sehe da jetzt von anfänglich die Interview, es ist wie so eine Rahmengeschichte. Also es beginnt
genau. Der ist wichtig, ja. Sie interviewen ja quasi Johnny. Sie interviewen ja Johnny.
Genau.
Ja,
Kloster. Schon völlig körperlich, also er dann schon Vampir ist, das ergibt sich dann auch erst so nach und nach. Und er er hatte ja geglaubt, dass er seine Story schon komplett niedergeschrieben hatte. Und sie jetzt, also die Agatha kommt praktisch mit einem Schriftstück rein, ein mehrseitiges, niedergeschriebenes, die Story, was er dort bei diesem Graf Dracula erlebt hat. Das glauben alle, also auch wir anfänglich. Und sich dann ergibt, dass er eigentlich schon, also wir glauben, er ist entkommen auf irgendeine Art und Weise. Oder ich glaube, er ist zumindest, er ist entkommen, wird von dieser Agatha und einer Anstandsdame interviewt, also das Gespräch führt nur Agatha, sie ist der Sprechteil und sie gibt sich aber so nach und nach, dass er eigentlich schon unlängst von Dracula vernascht wurde und auch seine Story gar nicht zu Papier gegeben hatte, sondern nur wilden Dracula-Anbetungstext da aufgeschrieben hatte und Agatha quasi heiß war auf die Story, sie wollte es verstehen.
Und die Anstandsdame war ja Johnnys Verlobte, ne?
Auch Johnnys Verlobte, ja.
Ja. Und so da kam es ja dann zum Bruch. Dadurch kam es ja dann zum Bruch am Ende, warum überhaupt das Ganze in dem Kloster auch am Ende ein bisschen schief ging. Und in diesem Kontext wollte ja dann der Dracula zu seinem Jünger und wollte ja die Nonnen fressen oder aussaugen. Er frisst es ja nicht, aussaugen. Und wollte in das Kloster. Und das ist für mich eine der, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. A, zieht sich natürlich ein bisschen wie ein roter Faden durch, weil das ein oder andere Mal kam. Aber jeder weiß ja, ein Vampir darf ja nur dann rein, wenn er hereingebeten wird.
Das wusstest du? Das wusste
ich nicht. Ja, natürlich wusste ich das.
Das wusste ich nicht.
Ich als alter Nosferatu. Klaus Kinski ist mein kleiner Name.
Und ich dachte mir so, wieso macht ihr das Tor auf? Ist die wahnsinnig? Jetzt geht's hier im Blutbad.
Und das fand ich so geil, wie sie, wollte sie tatsächlich, also das war ja so krass, sie wollte es ja tatsächlich auch irgendwie wissen, ob es funktioniert, ne? Macht sie das Tor auf, ja? Stellt sich wirklich vis-à-vis und um es einfach, sie will verstehen und möchte wissen, ob das wirklich so ist. Und er kam ja nicht rein. Ja, er kam am Ende doch rein, das will ich aber jetzt nicht zu viel spoilern, ja? Und hatte ein kleines Desaster angerichtet im Kloster.
Ich dachte, das war der Moment, wo sich Dracula auch in Agatha verliebt und sagte, ja, sowas hatte ich ja noch nie. Da wollte er sie nur noch mehr.
Intellektuell, das fand er einfach. Er fand sie einfach toll, weil er sie echt gegengehalten hat. Und im späteren Verlauf weiß er ja auch, wie sie heißt und warum sie ist, wer sie ist. Ja. Weil er den Geschmack aufgenommen hat und die Fähigkeiten, Fertigkeiten. Dann endet der erste Teil eigentlich damit, dass wir wissen, Dracula ist plötzlich im Kloster. Und Agatha und die Verlobte sind die letzten Opfer. Und so ist eigentlich dann der Szenenschnitt.
Ne? Genau. Man weiß, er will nach England. Und ich war dann tatsächlich sehr verwirrt, als die zweite Episode losging. Was ist denn jetzt hier los? So ein Storybruch plötzlich. Ja. Eigentlich eine andere Geschichte mit Dracula. Aber irgendwie erstmal eine andere Geschichte. Ah ja, Agatha auch. Das hat mich erstmal so einen Moment gekostet, mich da zu orientieren. Was ist hier los? Aber auch die zweite Episode hat mir dann sehr, sehr gut gefallen, um mal so ein Resümee direkt abzugeben. Tatsächlich auch nur eins und zwei. Drei hat mich da nicht mehr so abgeholt, aber
ich nicht. Okay, wir kommen gleich drauf.
War da nicht mehr so. Das war ja ein wunderschönes Kammerspiel. Ich finde das sehr, sehr gut. Blutzoll heißt die zweite. Und das ergibt sich ja erst so nach und nach, um was es hier eigentlich geht. Dracula will nach England. Das ist irgendwie so ein Schiff, was viele Sachen transportiert. Wahrscheinlich jeder, der irgendwie Geld hingibt, kann da etwas oder sich selber transportieren lassen. So fühlt es sich für mich an. Das ist alles nicht so ganz koscher. Der Zoll hat bestimmt
absolut, hier stimmt, absolut. Ja, so wirkt es auf mich auch, ja.
Aber auch nicht so wirklich dramatisch. So wahrscheinlich im Zeitgeist so in Ordnung irgendwie.
Ja, dass es da auch dann diese Passagiere, diese wohlhabenden Passagiere gibt, die auf diesem gefühlten Piratenschiff, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf dem gefühlten maroden Jammerlappenschiff, wo einfach nur Waren drin, gab es plötzlich Passagiere mit Kabinen und die wurden ja auch, saßen ja dann auch mit Frack und Zwirn beim Abendessen und wurden serviert von dem Smoothie, ja. Das war schon so, irgendwie passte das so richtig nicht zusammen. Braucht es aber. Nee. Ja, damit der Graf, weil das hat, am Ende wissen wir ja, das hat er ja auch alles inszeniert, er hat die Leute ja auch so sortiert an Bord gebracht.
Jeder war, wo er sein sollte.
Genau, und meine Favoritin, da hat es mir als Klick gemacht, war diese bayerische Herzogin.
Was hat er bei der Klick gemacht?
Also ich habe nur mitbekommen,
dass er sie scheinbar kannte.
Ja, genau, das Ganze war sein Plan, also dass sie auch an Bord ist. Also er ist ja, also die haben sich ja beim Abendessen getroffen, ja, also es war eine ältere Dame, ja auch sehr aus feinem Hause und Herzogin von irgendwas, habe ich vergessen, von Augsburg, glaube ich. Und dann sprach er sie an und hatte dann so diesen...
Das musst du mir erzählen, das ist ja so geil. Er kann kein Bayerisch als Transsilvanischer.
Und jetzt kommen wir zu dem Thema von vorhin, genau.
Er wusste aber von dem Steuermann, er hatte ihn belauscht, der ein stotterndes Bayerisch konnte und in dem Gespräch mit der älteren Dame feststellte, mein Bayerisch ist halt eben nicht so gut, aber im Moment, da kann man doch was machen. Und hochging und quasi den Steuermann, also wahrscheinlich auch einen Schlüsseldienstposten in Harburg, würden wir heute sagen, vernaschte, um sich seines Bayerisch zu bemächtigen. Und dann wieder in das Gespräch mit der älteren Dame einsteigt und auch kurzzeitig ein stotterndes, aber halt eben bayerisches, Dialekt plötzlich sprechen konnte.
Wie ja, und cool, da hat sie ihn dann sehr für gelobt. Und da habe ich das erstes, kam da mal Eureka, Moment, der kann ja auch diese Fähigkeiten dann quasi, ja, und deren Wissen durch diesen Bluttransfer, kann man es Bluttransfer nennen? Ja, dann machen wir. Durch das Saugen, durch das Fressen des Blutes auch sich die Fähigkeiten zu eigen machen. Das fand ich wirklich mal was Neues. Das kann ich, also zumindest war mir bis dahin, ist mir nie aufgefallen bei anderen Dracula-Filmen. Das fand ich sehr, sehr cool. Und er kannte sie tatsächlich schon, weil er hat schon mit ihr als junges Mädchen getanzt und sie beschnüffelt und sie hat ihn wiedererkannt, weil sie ist ja jetzt eine alte Frau und er sieht noch genauso aus wie vor 50 oder 60 Jahren. So, ja, wir wissen,
auch erinnern, dass,
wir wissen, wo es endet.
An dem Tag starb.
Ja, das wollte ich jetzt nicht so zum Besten geben.
Dieses Einverleiben dieser Fähigkeiten, das ist ja quasi so dieser essentielle Handlungsteil zur zweiten Episode, ja. Er hat sich ja quasi für diese Überfahrt ein Bankett an Personen zusammengestellt, eine Fressorder, ein Menü zusammengestellt von Leuten, die er interessant fand, halt basierend auf ihren, der eine war ein Wissenschaftler und der andere hatte diese oder jene Fähigkeit und alles das wollte er sich auf der Überfahrt in ein kultiviertes England einverleiben, um nur noch besser aufgestellt dort anzukommen. Das war schon sehr cool, dass da keiner zufällig war.
Ja, und ich streiche meine Aussage vorhin, es ist doch eine Netflix-Serie. Weil es war ja auch im Pärchen.
Ja, ja, das stimmt, ein schwules Pärchen, genau.
Ja.
Wie er da auch mit diesen Leuten spielt, wie er sie ja sich interessant macht für diese Person, das war schon alles sehr cool. Also Klaas Beng als Schauspieler hat mich übrigens überzeugt.
Im Verlauf auch, ich teile das. Am Anfang habe ich mich schwer getan, wie gesagt, aber im Verlauf fand ich, passte es immer besser für mich, wie die Story dann aufgebaut war.
Ja, Teil 2 war für mich übrigens das bessere, das eindeutig bessere 1899. Ich weiß nicht, ob du 1899
diese... Nee, habe ich nicht geguckt. Dass die sie so abgesägt haben, so hart, die Netflixer?
Ja.
Okay.
Nach der ersten Episode, die halt auch quasi auf einem Schiff während einer Überfahrt thematisch beheimatet ist. Aber irgendwie sah ich da Parallelen. Dieses alte, dunkle Schiff, aber halt in Dracula sehr viel cooler genutzt. Ja, da gibt es natürlich jetzt noch viele parallele Handlungsstränge.
Bottomline war die Agatha, das will ich jetzt nicht, weil es dann zu viel verrät. Ja. Er war halt aber auch an Bord, auf einen gewissen Umstand, den Dracula geplant hat, entkam auch dieser Situation und erstarkte auch und hat dann auch wieder ihre schlaue Position eingenommen, hat das versucht dann ein bisschen zu managen, hat dann auch erkannt, wir dürfen Dracula nicht an Bord, also nicht ans Ufer lassen, wollte dann das Schiff versenken, was mehr oder weniger nur funktioniert hat. Dracula hat sich am Ende auch noch irgendwie von diesem Schiff gerettet und versank in seinem Sarg im Meer, auf dem Meeresboden.
Teil 2, Episode 2 beendet.
Noch nicht ganz, weil sie endete ja mit dem Cliffhanger, dass er aus dem Wasser ging. Ja, weil wir wissen nicht wie, wo, wann. Er ging aus dem Wasser, ging so ans Ufer. Plötzlich flogen Hubschrauber rum, Polizeiautos. Moment, da sind 2-3 Jahre vergangen, war so mein Gedanke. Und dann kam da eine Polizistin, sag ich mal, auf dem ersten Anschein nach. Das war augenscheinlich Agatha. Und begrüßte ihn mit dem gleichen holländischen Dialekt. Nicht ganz so extrem, fand ich mehr.
Sie hatte, glaube ich, keinen Dialekt
mehr. Hatte die keinen mehr? Oder war das meine Fantasie?
Sprach dann, ja.
Das sie so war es ja auch nicht. Sie war es ja auch nicht.
Attraktiv gemacht.
Ja. Grüßt auf jeden Fall eine optische Agatha, begrüßt ihn und sagte, hallo, Graf Dracula. Und dann war der Cut von der zweiten Folge frei. Und den fand ich, ich war so heiß auf den dritten Teil. Also wirklich so heiß. Und der dritte Teil hat, Entschuldigung, oh, warte mal, ich muss kurz gucken, unsere Aufnahme sagt, wir haben noch 10 Minuten, dann endet die. Ja, wir haben noch
10 Minuten, wir müssen uns straffen. Ja. Müssen uns straffen. Und in mir baute sich so eine Erwartungshaltung auf, oh, jetzt wird noch einmal quer durch irgendeine britische Großstadt gemetzelt. Das hatte ich gehofft. War ich dann so enttäuscht, der dritte Teil ist der blutärmste, naja, vielleicht, ich habe es nicht mitgezählt. Da fehlte, also mich hat der dritte Teil nicht abgeholt.
Boah, ich fand den so gut, Stefan, ich fand den so gut. Das war für mich so ein bisschen Wissenschaft meets Dracula, also die moderne Wissenschaft meets Dracula. Ich will auch, ich muss jetzt nicht zu viel spoilern, aber für mich war das mit dieser Harper-Stiftung, die ja quasi dem, ja, Johnny, weil ja seine Verlobte, die andere Schwester, wie hast du sie vorhin genannt, die Anstandsdame, die ja dann die Stiftung ins Leben gerufen hat und wo sie dann diesen ganzen sich widmen. Ich fand eine mega Szene, wie sie ihn in der Zelle verhört hat. Und er saß da hab ich so ein bisschen dran denken müssen, an diese coolen Verfilmung von den X-Men, wo Magneto in dieser Plastikbox war, damit er nichts macht, hatten die ihn ja auch in so eine Zelle und wo haben dann über Licht und Schatten gesteuert, wo er sitzen darf, während sie ihn verhört. Und das fand ich sehr, sehr charmant gemacht.
Das hat mir gut gefallen. Das fand ich auch noch cool.
Ja,
das fand ich auch noch cool.
Weil da war so, meine Erinnerung war wirklich so dieses Abschotten in so einer Plastikbox, dieser Gedanke.
Dann haben sie ihm das Blut abgezapft und dann wäre es irgendwie wissenschaftlich weitergegangen oder irgendwie, die hatten jetzt 100 Jahre, deutlich über 100 Jahre Zeit, genau dieses Szenario vorzubereiten. Scheinbar war ja Geld dafür da. Und was machen sie draus? Sie bauen eine Bühne für Dracula. Dracula ist einfach 5 Minuten später hat er das Ding, ist völlig tiefenentspannt in dieser Zelle, hat einen Plan im Kopf und weiß schon, wie es weitergeht. Na,
Mensch, ja, aber er ist da auch ambivalent. Er mochte ja die Agatha so sehr. Ne? Und er will ja trotzdem auch unserer Polizistin, optisch Agatha, kann ich sagen, okay, sie ist am Ende eine groß Tante, schlag mich tot oder irgendwas von ihr gewesen, heißt auch Van Helsing, und will ihr helfen, weil sie will ihm ja Blut abnehmen, um ihn zu verstehen. Und sie kam ja mit dieser Nadel nicht rein, weil er quasi mit irdischen Waffen nicht verletzbar ist. Und dann ritzt er ja quasi mit seinen fiesen Nägeln, die finde ich echt bei jedem Dracula-Film so geil gemacht, ja, ritzt er sich, würde man das heutzutage sagen, damit sie ihre Blutprobe nehmen kann. Und da fand ich so, warum hilft er ihr? Ich glaube, er will sich ja auch besser verstehen, ja. Also das ist so,
Hatte er sie da schon gebissen gehabt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber eine Szene noch, zuletzt zu der Zelle, die fand ich auch, ich stehe auf so kleine Sachen, wo so Humor entsteht. Der kommt in diese Zelle und man muss einfach nicht vergessen, aus welcher Zeit er stammt. Ja. Er kommt in sein neues Interims zu Hause und steht dort ein Klo, also eine Kloschüssel. Ja? Und dann guckt er den Wärter an und sagt, was ist denn das? Dann sagt er eine Toilette. Dann amüsiert er sich total. Dir ist schon klar, ich bin Dracula, ich brauche kein Klo. Das ist sowas Geiles. Und wie er sich so schön amüsiert darüber, was die armen, dummen, Nichtwissenden, Unwissenden, warum sie ihm Klo hinstellen. Mir fiel das total gut, wie sie die Verknüpfung von seiner Vergangenheit mit der Gegenwart hinbekommen haben. Gefällt mir wirklich. Also mir hat das gut gefallen. Und noch mehr, und ein bisschen auf unsere Zeit. Ich fand am Ende die Story, wie es auch endet, und es ist so dramatisch, das kann man vielleicht soweit sagen, ja, für alle Beteiligten. Ich fand es so perfekt. Es passte in dieses, ja, doch ein bisschen pseudo-intellektuell angehauchte Dracula Teil, was für den dritten Teil vielleicht ein bisschen zu stark im Vordergrund stand. Aber für mich passte das Ende rein und ich hätte mir sogar da noch mehr Schmonzette gewünscht, dass es noch mehr ausgeschmückt wird, warum er das jetzt tut, warum sie das tut. Na gut, das wissen wir. Aber ich fand die Story, es ist Love. Ich fand es ganz toll. Mir tat das super gut, mir hat das gefallen und ist für mich eines der besten Dracula-Enden, die ich kenne.
Ah, okay, ich kenne jetzt nicht viele Dracula-Enden. Ich hatte auch das Gefühl, hier wird der Versuch einer Erklärung, eines Endes, eines alternativen Endes, irgendwie einen transportieren in die Neuzeit gewagt. Und ja, für mich hätte es das, glaube ich, nicht gebraucht. Vielleicht ist das meine persönliche Vorliebe, dass ich dieses düstere 1800, hast du nicht gesehen, dass mich das deutlich mehr anspricht und thematisch irgendwie sehr, sehr gut dazu passt. vielleicht bin ich auch so derjenige, der sagt, okay, wenn Vampire in der Jetztzeit, dann bitteschön Wesley Snipes, wie heißen die? Blade, vielleicht finde ich das, verbinde ich das mehr mit Vampiren, so mehr
Daywalker, mehr The geil. Daywalker.
Ja, so wirklich dann so echt harte Realität, Future, das passte für mich nicht so.
Aber ich finde, es hätte nicht so gut gepasst. Ich meine, bei der Bram Stoker-Verfilmung, also jetzt die mit Keanu Reeves, dann saß er ja am Ende als Pseudo-Intellektueller in London unterm Gherkin und hat seinen Kaffee geschlürft und dann kam ja wieder seine Heldin vorbei, die genauso aussah wie seine Liebe von damals, also quasi eine Art wiedergeborener Zwilling. So. Und das hätte nicht gepasst. Es brauchte irgendwie ein anderes, ein dramatischeres Ende und das hat gepasst.
Also ja, es stimmt, es macht ihn dann wiederum menschlich, er strebte nach etwas, hat irgendwie einen höheren Sinn letztendlich auch verfolgt, was ihn angetrieben hat, ihm ging es nicht per se ums Abschlachten, sondern das war Mittel zum Zweck und das wird dann so ein bisschen herausgearbeitet, dass er eigentlich etwas sucht die gesamte Zeit, Wissen, das Erreichen eines anderen Levels in der gesellschaftlichen Ordnung, das sehr stark motivierte scheinbar. Das passt, das kann man genauso machen. Scheinbar hatte ich bloß eine andere Erwartungshaltung.
Und die Räume auch so schön, diese ganzen drei Episoden, was mir so gut gefällt, diese Geschichte, warum das Kruzifix für einen Vampir kacke ist, warum Knoblauch kacke oder nicht kacke ist, warum Licht blöd ist, warum er nur auf Einladung über eine Türschwelle darf. Das wird ja auch von Agatha am Ende aufs Gnadenloseste entlarvt. Das will ich jetzt nicht noch spoilern. Und für mich ist das im Sinne des Erklärbären der Dracula-Story die beste Verfilmung gewesen. Nicht von den Effekten, nicht von der Erwartung, aber wie man das ganze Ding jetzt mal auseinander nimmt, ist super. Und drei Folgen, oder mal Bottomline, vielleicht 4,5 Stunden, keine Ahnung, für mich ein Must-See. Ein kleiner Hidden Champion ist vielleicht übertrieben, aber ich finde, den kann man und sollte man gucken, wenn man sowas mag, wenn man generell so ein bisschen vampirmäßig angehaucht ist. Auf jeden Fall 1000-mal besser als Moonlight und wie das ganze Gedöns heißt.
Eine voll ehrliche, ganz normale, also nicht ganz normale, sondern eine richtig ehrliche Dracula-Verfilmung mit deutlich mehr Pep und sehr interessanten Schauspielern, einer coolen Anreicherung durch die Frau von Helsing, die, also ich muss nochmal unterstreichen, unbedingt notwendig, ist so cool,
unfassbar. Yeah. Can't agree more.
Sehr cool, man muss es sich anschauen, das kann ich auch sagen, das mit der dritten Episode ist halt eben meine sehr subjektive Meinung. Ich glaube, ich habe mir heute nochmal die Landingpage auf Netflix dieser Serie angesehen. Es ist, wie du schon sagst, keine ureigenste Netflix-Produktion. Da hätte es mich wahrscheinlich nicht gecatcht. Also ich bin dir schon sehr dankbar, dass du mich da in diese Richtung geschubst hattest. Vielleicht wäre das was. Und ich habe sehr genossen, es zu schauen. Ich habe es auch durchgebeinscht. So wie das kleine Freizeit hergab, habe ich geschaut. Schaut es euch an.
Nichts hinzuzufügen. Viel Spaß und viel Spaß beim nächsten Hören. Ciao.
Ciao. Wer hat den Muskeln?